Wer auch immer das depperte Ultraleichtflugzeug da konstruiert hat, der gehört ungespitzt im Boden gerammt. Einfach ein paar Alurohre und ein versieftes Segeltuch. Und damit soll er auch noch in einen aktiven Vulkan fliegen. Echt super.
Und die scheiß Zigarre, die will auch nicht. Oh oh.
Grüß euch die Madeln, servus die Buben zu Episode 162 von Pixelbeschallung Reincarnation, der Zeitungsente unter den Retro-Gaming-Podcasts. Heute wieder mit einem Wunschtitel, auch wenn er sich gar nicht mehr dran erinnern kann. Es wird entig und zigarrig mit Howard the Duck Adventure on Volcano Island. Das hat Dennis vorgeschlagen. Keine Ahnung, was ich ausgefressen habe. Howard the Duck Adventure on Volcano Island ist ein, sagen wir mal, Actionspiel für einen Spieler. Erschienen 1986, also im gleichen Jahr, wieder mehr oder weniger zugehöriger Film auf C64, ZX Spectrum, Schneider CPC, Apple II, MSX. Und sonst, Gott sei Dank, nirgends hat Howard die Vulkaninsel unsicher gemacht. Entwickelt und gepublished von Activision. Die haben wir erst gehabt bei Little Computer People. Neben guten Spielen wie zum Beispiel Pitfall, River Raid, Ghostbusters und Hero haben sie auch Howard the Duck gemacht. Also das Spiel, nicht den Film oder den Comic. Die Story, die ist ja sowas von an den Haaren herbeizogen, aber das war ja üblich zu der Zeit. Pass auf, es steht so in der Anleitung zum Spiel. Sie waren vor einer Minute noch genau hier. Beverly und Phil, ihr habt alle getanzt. Ja, genau das war's. Getanzt habt ihr zu den abgefahrenen Klängen der Sherry Bombs. Aber jetzt sind alle weg. Und du, Howard, wo bist du? Warum scheinst du auf irgendeine Vulkaninsel irgendwo inmitten vom Nirgendwo hinabgeschwebt zu sein? Es fängt alles an, Sinn zu ergeben. Deine besten Freunde, sie sind weg. Vulkaninsel? Der Dark Overlord! Das ist ein anderer Dark Overlord, hat Beverly und Phil entführt und sie auf diese Vulkaninsel gebracht. Denn er strebt nach Wärmeenergie. Er muss sie ständig anzapfen, um seine Macht aufrechtzuerhalten, um den Vulkan zu füttern, weil der wartet nur auf den geeigneten Zeitpunkt, um die Erde zu zerstören. Du weißt, dass er weiß, dass du der Einzige bist, der seine Pläne zur Eroberung der Erde durchkreuzen kann. Aber er glaubt, er kann Entensuppe aus dir machen, damit ihm die ganze Welt zu Füßen liegt. Was er nicht weiß, ist, dass du, ein Quack-Fu-Meister, ein begeisterter Ultraleichtflieger und ein Genie am Neutronendesintegrator bist. Also nimm die Herausforderung an und zeig den Dark Overlord, dass sein heimtückischer Plan am Ende nichts als leeres Gequake ist. Aber erst ein Newsflash, wir hatten immer noch Juli, sorry. Ich nehme ja eigentlich jetzt später auf, als ich geplant habe. Geplant war eigentlich schon vor 2 Tagen, da war noch Juli. Jetzt haben wir den 1. August. Stellen wir uns einfach einmal vor, es ist noch Juli, weil ich habe jetzt nämlich alles für den Juli vorbereitet. Also was war los im Juli 1986? 10. Juli 86 hat ein Schwurgericht in Genua 11 Beteiligte an der Entführung des Kreuzfahrtschiffes Achille Roux und der Ermordung eines Passagiers zu lebenslanger Haft bzw. Gefängnisstrafen zwischen 6 Monaten und 30 Jahren verurteilt. Am 7. Oktober 85 hatten palästinensische Gewalttäter das Schiff vor der ägyptischen Küste gekapert, um die Freilassung von 51 palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen zu erzwingen. Und am 22.07.86 war ein guter Tag für die Schülerschaft in Great Britain, weil als letztes europäisches Land schafft Großbritannien die Prügelstrafe in den Schulen ab. Die Entscheidung im Unterhaus fällt mit knapper Mehrheit. Wie gesagt, wir sind im Juli 86. Aktuelles. Manche haben es mitbekommen, zumindest die, die mir auf Social Media folgen. Experiment Urzeitkrebse Runde 3 läuft. Und was soll ich sagen, die leben mittlerweile schon einen Monat lang und sind teilweise geschätzt einen Zentimeter lang, vielleicht sogar schon ein bisschen länger. Gut, sie haben sich ordentlich dezimiert, aber es sind noch welche da. Und ich habe gestern festgestellt, die haben sich sogar vermehrt. Ich habe Urzeitkrebse-Babys. Gut, hatte ich vorher auch, weil ich Eier reingegeben habe, aber die sind jetzt da, ohne dass ich neue Eier dazugegeben habe. Bilder und Videos dazu gibt es bei mir auf Social Media, zum Beispiel @pixelbeschallung auf Instagram. Das hier, genau diese hier, wird die letzte Episode von Pixelbeschallung Reincarnation vor meinem Urlaub sein. Und dann, ja, habe ich Urlaub. Deswegen kann es durchaus möglich sein, dass die nächste Episode nicht in 2, sondern erst in 3 Wochen kommt. Aber ziemlich sicher noch vor dem Jubiläum von Pixelbeschallung Reincarnation. Weil am 29. August ist soweit. Ich habe Geburtstag und Pixelbeschallung Reincarnation auch. Also zumindest Wiederauferstehungsgeburtstag. Wobei, es könnte vielleicht schon knapp werden, weil am 26. und 27. August, also Mittwoch und Donnerstag, bin ich ja auf der Gamescom. Chartstürmer auf Platz 1 der deutschen Singlecharts war Modern Talking mit Atlantis Is Calling. Und bei den Alben war es auch Modern Talking mit dem Album Ready for Romance. Alle schimpfen über Modern Talking, aber Fans waren damals anscheinend genügend da. Vielleicht schaut sie auf der Kinofront besser aus. Ah ja, Chevy Chase, Beverly D'Angelo und Dana Hill in natürlich einem Griswold-Film, worin denn sonst. Am 3. Juli 86 ist Hilfe, die Amis kommen ins Kino gekommen. Aber bevor ihr euch fragt, ob ihr Schwein oder nicht Schwein hattet, ab zum Pixel Royal. Wir lösen. Ein Held mit Schnabel zieht jetzt los. Naja, eine Ente. Ins Abenteuer wild und groß, muss quer über die Insel laufen, die Vulkaninsel, und springt gerne auf Sandhaufen. Dazu später mehr. Ein Gefieder steht im Spiel, joe, die Ente, haben wir schon gesagt, mit einem ganz verrückten Ziel. Er sucht Beverly und Phil, die sind entführt worden, befeuern Feinden und mit Stil. Feuer. Vulkan. Der Heimcomputer ruft die Zeit mit 8-Bit Spaß und Heiterkeit, grenzt die Systeme ein. Ein Film gab diesem Spiel den Namen Howard, ein tierischer Held. Kenner werden ihn schnell haben. Die 80er hört man noch erklingen. Er wird auch seinen Ulm mitbringen. Ulm, ultraleicht Motorflugzeug. Weil er allein nicht fliegen kann, alles endet im Vulkan. Da habe ich sogar noch den, oder Pierre hat den Vulkan sogar noch als klar definiert eingebaut. Und zum Schluss zündet sich Pierre eine Zigarre an, so wie es auch der gute Howard gerne macht. Gewusst haben das Martin Gandhi, Hallo Fix, Jim Teckerson, natürlich auch Dennis, Heimfe, Bully B, Chris Palacio, Dr. Terra, der Jensenmann, Major Dexter, Gimpy, Rugista und Fiete, Tobias, Traforeiner, Pixelpower, das Zwergmonster, Bioforge und Andreas. Die bekommen die Little Computer People Sammelkarten, kleiner Bewohner, Wachhund und Schreibmaschine gutgeschrieben. Und natürlich einen Punkt. Erklärung Pixel King. Warum lese ich das vor? Das ist nur meine Überschrift in den Skripts. Boah, ich sage euch, es ist noch früh, wir haben es jetzt 6.23 Uhr in der Früh, die beste Uhrzeit an einem Samstag Podcast aufzunehmen. Senile Bettflucht oder so. Wurscht, auch diesmal gibt es ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Discord oder Instagram. Wenn ihr zumindest ein Rätsel löst, bekommt ihr einen Job an Bord, den ihr euch aussuchen könnt, sofern er nicht schon vergeben sind. Welche vergeben sind, findet ihr auf www.pixelbeschallung.at unter Community Highscores oder auf Discord. Die Klasse, die wird euch zugewiesen und hat irgendwie immer Verbindung mit dem Job, den ihr euch ausgesucht habt. Und 3 digitale Sammelkarten gibt's auch noch. Und natürlich herzlichen Dank an HalloFix, der Pixelbeschallung per Kofi unterstützt. Link in den Shownotes. Wenn auch du mich unterstützen möchtest, geht einmalig, aber auch monatlich. Howard the Duck, deutscher Titel des Films Howard, ein tierischer Held. Ein Spiel zum Film, der ein Film zum Comic war, was kann denn da schon schief gehen? Activision und Marvel, die hatten damals einen Deal und Activision anscheinend eine Wette verloren. Anders kann ich mir nicht erklären, warum der erste Titel, der aus dem Deal hervorgegangen ist, ausgerechnet Howard the Duck ist, Film hin oder her. Kein Spider-Man, keine Avengers, kein anderer Marvel-Superheld, Howard the fucking Duck. Der Film ist gefloppt. Beste Voraussetzungen für ganz, ganz viele Verkäufe des Spiels. Besonders, wenn das Spiel erst ein paar Monate nach dem katastrophalen Kinostart erscheint. Ein Marketing-Albtraum, nachdem sich jeder schon bezüglich des Films das Maul zerrissen hat. Begrüßt werden wir von einem zugegeben wirklich schön gepixelten Howard the Duck-Titelbild, das Filmcover. Das Ei, aus dem nur ein Schnabel mit Zigarre schaut. Dazu dudelt die Musik, die mit ganz, 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 ganz viel Fantasie dem Howard the Duck Film Theme ähnlich ist. Was aber nicht heißt, dass sie schlecht ist. Die ist sogar recht gut. Eines der guten Sachen in dem Spiel. Das stimmt auf jeden Fall schon ein. Wenn das Spiel nicht wäre, die Story habe ich ja schon verraten. Die hat mit dem Film ja relativ wenig zu tun. Im Film wird Howard vom Geoffrey Jones unabsichtlich mit seinem Laserspektroskop auf die Erde geholt. Dort lernt er Lea Thompson und Tim Robbins kennen, also Beverly und Phil. Die streiten, versöhnen sich wieder. Geoffrey Jones wird zum Dark Overlord, weil er von ihm übernommen wird. Und der holt mit dem Spektroskop auch die anderen Dark Overlords zu sich, oder will er zumindest. Howard besiegt den Dark Overlord mit dem Neutronendesintegrator und zerstört damit auch gleich das Spektroskop, damit die anderen Dark Overlords nicht ankommen. Blöderweise sitzt er jetzt auf der Erde fest, das macht aber nichts, weil er managt jetzt die Band von Beverly. Und warum habe ich euch die Story vom Film auch noch kurz erzählt? Ganz einfach, ich muss die Episode ja irgendwie strecken. Irgendwie scheint es aber so, dass das Spiel an den Film anknüpft, weil der Film endet. Die Beverly, die hat ja eine Rockband mit einem Auftritt der Rockband. Und da ist auch Howard zu sehen, der dann E-Gitarre auf der Bühne spielt. Tut er zwar im Spiel nicht, weil da tanzt er nur irgendwie seltsam herum, aber sag mal, knüpft an, dann wirkt es nicht gar so blöd. Wurscht, zurück zum Spiel. Bevor es losgeht, Namen geben für die Highscores, das muss man nicht zum Schluss machen, und Schwierigkeitsgrad wählen. Spoiler, Schisser kommen nicht weit. Beim einfachsten Schwierigkeitsgrad ist nach dem ersten Teil schon Schluss. Bei Intermediate, kurz vorm Finale, nur wer einen der beiden härtesten Schwierigkeitsgrade spielt, kann bis zum Ende kommen. Ja, aber jetzt sind wir mal am Anfang, auf der Vulkaninsel, weil der Dark Overlord ja Beverly und Phil entführt hat. Weil das hat er gemacht, weil er halt böse ist und irgendwem entführen muss. Und er weiß, dass Howard der Einzige ist, der ihn aufhalten kann. Also hat er anscheinend Beverly und Phil entführt, damit Howard auf ihn aufmerksam wird. Der Typ, der ihn als Einziger besiegen kann. Klar, Logo. Die Logik soll man mal irgendwie erklären. Also bei so viel Blödheit geschützt den Dark Overlord recht, wenn er scheitert. Wirklich Sinn, so wie es ja in der Anleitung steht, ergibt das alles also nicht wirklich. Das Gute und Schöne ist, dass es dafür sogar ein Intro gibt. Da tanzt Howard, wie gesagt, animiert, noch auf der Bühne im shiny blauen Outfit, bis ihm auffällt, dass Personen abgängig sind. Dann Howards Antlitz in Großaufnahme. Ja, ein Gesicht fürs Radio. Da hat die Evolution kurz Pause gemacht. Das ist nicht wirklich schön, das Porträt im Spiel. Und weil das Intro so unglaublich super toll ist, kann es nicht übersprungen werden. Activision, wir danken dir. Bei jeder Partie wird man zwangsbeglückt. Die Frage ist nur, wie oft man das Spiel wirklich spielen will. Aber okay, die Story, die ist eh nur Nebensache, ist ja kein Rollenspiel oder Adventure. Das Spiel ist wichtig. Ich spoilere schon mal, wir haben da ein oder zwei Logiklücken auch im Spiel. Mühsam ist übrigens nicht nur das Intro, es handelt sich um ein Multiload-Spiel. Da wird brav nachgeladen und das dauert am C64 ein klein wenig ohne Schnelllader. Howard wirft sich, bevor er zur Insel fliegt, in sein schönstes Camouflage-Outfit. steigt in den Flieger und springt über der Insel ab. Er schwebt mit seinem Fallschirm hinab auf Volcano Island und landet am grauen Sand. Die Insel, die ist ein botanisches Kuriosum, weil wenn Bäume vorhanden sind, ist das Geäst so dicht wie die Schambehaarung der 70er Jahre, da kommt man nicht durch. Aber praktischerweise führt ein 2 Meter breiter Fußweg durch die komplette Insel. Ein einziger in Schlangenlinien. Wir sehen das Geschehen von schräg oben. Unter uns ein Timer. 30 Minuten haben wir Zeit, bevor irgendwas Blödes passiert. Was genau? Keine Ahnung. Wobei 30 Minuten nicht ganz stimmt, weil der Sekundenzähler zählt definitiv keine Sekunden und läuft geschätzt in dreifacher Geschwindigkeit ab. Läuft der Timer ab, sind Beverly und Phil wahrscheinlich, schätze ich einmal, Geschichte und die Erde wird vom Dark Overlord zerschmettert. Oder auch nicht. Ganz so sicher ist das nämlich nicht. Weil der Game Over Screen, wenn die Zeit abläuft, ist ein Bild vom Vulkan mit dem Text To be continued. Eine Drohung, also. Aber soweit kommt es eh nicht, zumindest am Anfang. Rechts von uns ist eine Art Treibsand, durch den wir nicht warten können. Also zurück und in die andere Richtung, dort ist Wasser und das ist auch schlecht, weil die eine Superkraft vom Howard ist, und das unterscheidet ihn von einer normalen Ente, dass er nicht schwimmen kann. Also wieder zurück. Der Treibsand ist nämlich gar kein Treibsand. Nein, das ist gelber Mutantenschleim und der hat mich gleich am Anfang zur Verzweiflung gebracht. Weil kurz zur Steuerung. In eine Richtung und Feuerknopf ist Kick. Nur Feuerknopf ist Sprung, gerade nach oben. Howard kann also im Normalfall nicht vor- oder zurückspringen. Beim Schleim macht er eine Ausnahme. Anlauf nehmen und Feuerknopf. Nicht zu früh und nicht zu spät. Dann springt Howard drüber. Zu spät bleibt er stehen und springt gerade nach oben oder er macht einen Kick. Zu früh landet man auf den Schleim und wird wieder zurückgeschleimt. Das hat mich wirklich frustriert, weil das nicht gut funktioniert hat. Ja, haben wir es doch geschafft, liegt drüben ein Rucksack, in dem mehr reingeht als in die Handtasche meiner Frau. Ein Jetpack, ein Neutronendesintegrator und ein Ultraleichtflugzeug sind drin. Übrigens das einzige Pickup im kompletten Spiel. Praktisch, weil es bei Howard ja nicht einmal zum Frühschwimmer gereicht hat. Mit dem Jetpack kommen wir übers Wasser. Scheint aber Jetpack vom Kinoversand gewesen zu sein, weil er erstens offensichtlich zu schwach ist, um uns über die Bäume drüber zu transportieren und zweitens echt beschissen zu steuern ist. Erst habe ich ja nicht einmal gewusst, dass das ein Jetpack sein soll, mit dem wir übers Wasser düsen. Das schaut nämlich eher nach einem epileptischen Anfall eines Parkinson-Kranken aus. Feuerknopf, um in die Richtung zu duckern, in die Howard gerade schaut. Aber nur kurz, weil dann setzt dieses Drecksteil aus. Uah! Ein schönes Detail ist, dass Howard am anderen Ufer zuerst einmal seinen Bürzel schüttelt. Und damit meine ich ausnahmsweise mal nichts Schmutziges. Der twerkt seinen Popo trocken. Sollte er eigentlich nicht müssen, weil es war ja ein Jetpack und wir sind drüber geflogen. Aber es schaut witzig aus. Vielleicht wirbelt er ja auch so viel Wasser auf, dass das auf seinen Bürzel spritzt. Die Insel-Idylle könnte so inselidyllisch sein, wenn da nicht die bitterbösen Mutanten wären. Unglaublich schreckliche Mutanten, furchteinflößende, ekelerregende Mutanten. Mutanten, die einen Kopf kleiner sind als Howard und gar nicht einmal so arg mutantisch ausschauen. Eher wie glatzköpfige Vampire mit entsprechendem Outfit, inklusive Umhang mit übergroßen Kragen. Eher so ein Vampirkostüm zu Halloween in den 80ern. Aber die haben nicht mit unserem Quack-Fu gerechnet. Je nach Schwierigkeitsgrad benötigt es einen oder mehrere Tritte, um sie zu betäuben. Dann drehen sie sich lustig für eine kurze Zeit. Aber nicht aufhören, nur weil sie am Boden liegen, sondern munter fleißig weitertreten, weil die Vampirglatzmutanten können nur besiegt werden, wenn sie sich drehen. Und warum? Weil das halt so ist. Besonders lustig ist, wenn es mehrere Mutanten am Bildschirm sind, weil, wer auch immer sich das ausgedacht hat, besiegt können die nur, wenn sich alle, und zwar wirklich alle, sichtbaren Mutanten drehen. Es bringt also herzlich wenig, wie ein Fußballer nur auf einen einzutreten, weil der wird nicht weggehen. Der ist unsterblich, wenn noch andere am Bildschirm sind, die sich nicht drehen. Und je mehr das sind, desto unmöglicher wird es aus dem Mutantenknödel rauszukommen. Bei vier oder mehr Mutanten dauert es aber eh nicht lang, bis Sense ist. Die werfen Howard von der Insel, was auch seltsam ausschaut. Die werfen Howard nämlich nach gerade oben und wir sind wieder am Anfang. Das Fiese ist, dass sich da anscheinend wer von Gauntlet inspirieren hat lassen, das kurz Zeit vorher rauskommen ist. Auf der Insel sind nämlich Häufchen verteilt. Die haben nicht die Mutanten hinterlassen. Nein, 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 aus denen kommen sie raus. Wie eben die Nester bei Gauntlet. Da hilft nur hinlaufen und wie ein Sandburg-Terrorist draufspringen, weil rausgraben können sich die Bösen dann anscheinend nicht mehr. Fühlst du dich auch oft von endlos spawnenden Sandmutanten-Vampiren belästigt? Raubt dir der Dark Overlord den letzten Nerv und entführt ständig deine besten Freunde von der Tanzfläche? Dann bestelle noch heute das exklusive VHS-Trainingsprogramm für angewandtes Quack-Fu. Vergiss traditionelle Kampfkünste und teure Ausrüstung. Lerne die wahre Meistertechnik, das panische, unkoordinierte Um-Dich-Schlagen mit einer extrem kleinen Hitbox. In nur drei schmerzhaften Lektionen bringen wir dir bei, wie du blind auf Knöpfe hämmerst, bis deine Finger bluten. Bestelle jetzt und erhalte die Bonuskassette Ultraleichtflieger-Reparatur für Komplettversager absolut gratis dazu. Ruf jetzt an unter 555 Vulkaninsel. Quack Fu, denn echte Helden brauchen keine Taktik.
7 Tage Rückgaberecht. Bei Verbrennungen durch Zigarren, herumfliegende Asche oder austretende Lava übernehmen wir keine Haftung. Bitte das Band vor der Rückgabe zurückspulen.
Also der erste Abschnitt, der ist so ziemlich straightforward. Es gibt sowieso nur einen einzigen Weg, außer am Anfang die kleine Sackgasse mit dem Rucksack. Man kann sich also schwer verlaufen. Wäre halb so schlimm, wenn Howard nicht so sau langsam wäre. Da schlafen einen die Füße ein beim Spielen. Ist aber wahrscheinlich Absicht, weil das Spiel sonst noch schneller durchgespielt wäre. Man kann es nämlich mit etwas Übung, und da muss man nicht irgendwie einen Speedrun machen, in 10 Minuten durchspielen. Bis zur Brücke geht's und die geht nach oben. Gerade nach oben. Die Brücke ist so ungefähr 2 Howards breit und irgendeine Drecksau rollt uns Steine entgegen. Nicht wegkicken, sondern ausweichen, weil ein einziger Stein reicht. Ein einziger. Und die ganze Mühe war umsonst. Game over. Aus. Alles von vorn. Besonders gegen Ende wird das scheiße, weil die Steine dann nicht mehr vom oberen Bildschirmrand spawnen, sondern etwas später, nämlich von dem Platz, zu dem wir müssen. Dort dann noch den letzten Mutantenhaufen niedergetrampelt und weiter geht's. Howard zieht sein Ultraleichtflugzeug aus dem Rucksack und jetzt geht's mit dem Flugzeug weiter. Klingt echt cool. Aber hey, wir spielen Howard the Duck. Erst einmal wird das Flugzeug ganz an den südlichen Teil der Insel zurückgesetzt und die Gegend, die kommt uns ziemlich bekannt vor, weil das der verdammte Anfang des Spiels ist. Geflogen wird zum Vulkan. Dort müssen wir hin. Gegner gibt's keine. Das klingt relativ einfach und ist's auch theoretisch. Es ist auch nervenaufreibend. Der Luftraum der Insel, der ist nämlich ziemlich turbulent. Winde, wahrscheinliche Mutantenwinde, verwehen das Flugzeug. Es muss also der richtige Weg zum Vulkan gefunden werden. Die Winde, die sieht man aber nicht. Sind ja Winde. Wir sollen ja ein realistisches Spiel spielen und Winde sind durchsichtig. Sieht man nicht. Es ist also ein Hindernisparcours mit unsichtbaren Hindernissen. Das ist so unglaublich superspaßig, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ziel ist der Krater. Warum unsere intelligenzallergische Alienente mit ihrem Fallschirm nicht gleich beim Vulkan abgesprungen ist, sondern eben ganz am Anfang? Das bleibt ungeklärt. Im Vulkan gibt's nur einen Weg, von links nach rechts, über eine Brücke. Wieder mal eine Brücke. Mit geschultertem Neutronendesintegrator, was in dem Fall eine Bazooka ist, die auch Raketen schießt und keinen Neutronendesintegratorstrahl, aber ist halt so, ist vielleicht Version 2.0, keine Ahnung. Diesmal rollt aber keiner Steine herum über die Brücke. Wir müssen auf die hängenden Titen aufpassen. Das sind Stalaktiten. Stalagmiten wären die von unten. Denn potztausend, wie es der Zufall so will, sie stürzen hinab, weil es bebt die Erde, weil der Vulkan offensichtlich kurz vorm Ausbrechen ist, und reißen Löcher in die Brücke, wenn sie herabstürzen und die Brücke treffen. Und meine Güte, gibt's viele von den Stalaktiten. Im letzten Drittel schießt dann auch noch irgendein Wabler von rechts Laserstrahlen auf uns. Der Dark Overlord nämlich. Der ist aber, glaube ich, nur Dark, weil er so oft in der Sonne liegt. Mit Sonnenbrille und Sonnencreme auf der Nase. Oder Koks. Jedenfalls ist die Nase strahlend weiß. Und natürlich auch mit Glatze. Ein paar Raketen zwischen die Augen und auch der ist Geschichte. Puff! Also wirklich, puff! Keine Animation, nix. Der verschwindet einfach. Der Sprite ist weg. Unnötigerweise war es das aber immer noch nicht, weil erst zum dezenten Ein- und Ausschalter des Vulkans spazieren, der eh gleich hinter ihm ist, Vulkan abschalten und rechts raus. Aber das war's jetzt. Kein Dark Overlord, keine Weltzerstörung und kein Abspann. Keine Texttafel, nicht einmal ein scheiß Congratulations ist es die Mühe wert gewesen. Je nach Schwierigkeitsgrad gibt's aber zumindest eine Medaille, eine Medal of Honor, und die hat sich ungelogen absolut jeder sowas von verdient, der dieses Spiel so lange und so oft gespielt hat, bis er es durch hat. Sorry, Dennis. Was ich euch jetzt antue. Pierre, es ist Zeit für das neue Rätsel.
Bonjour, bonjour. Ich mach's heute einfach oder auch nicht. Der tapfere Held, ganz grün und klein, muss in der Not der Retter sein. Aufs Wassertiefen ragen empor, Gebilde, hier geht Böses vor. Bei Destructo Inc. bist du Experte, für Sprengstoff kennst du alle Werte. Für Geld ist dir gar nichts zuwider, deswegen reißt du alles nieder. Du hüpfst auf Stufen, weichst geschickt, bevor ein Feind dich fies erblickt. Man klettert mühsam hoch hinauf und nimmt so manchen Sturz in Kauf. Erreichst du endlich dann das Dach, zerfällt der Turm mit großem Krach. Er sinkt hinab ins kühle Nass. Im U-Boot folgt der nächste Spaß. Kurz und schmerzvoll. Ich schnapp mir jetzt meinen Hüpfstock und drehe eine Runde. Ich muss in Form kommen. Au revoir.
Danke, Pierre. Ich glaube, es ist im Bereich des Möglichen, das zu lösen. Zeit habt ihr wie immer bis zum Erscheinen der nächsten regulären Episode. Wirklich positiv hervorheben muss ich aber das Handbuch von Howard the Duck Adventure on Volcano Island. Da ist alles schön erläutert und der Schreibstil, der ist nicht so ein typisch trockener. Echt lustig und unterhaltsam zu lesen. Dort gibt's aber auch ein paar Tipps, die an Weisheit teilweise kaum zu überbieten sind. Wie zum Beispiel: Wenn es hektisch wird und du eine Pause brauchst, pausiere das Spiel. Ja, danke aber auch für den heißen Tipp. Man wird auch über, ja, sichere Tote aufgeklärt. Wenn du von Mutanten umzingelt bist, denke daran, du kannst keinen einzigen zerstören, solange sie nicht alle gleichzeitig rotieren. Und wenn du in der ultimativen Falle steckst, kannst du es vergessen, dann bist du leichte Beute. Und wahrscheinlich sind sie draufgekommen, dass das Ultraleichtflugzeug ein ziemlicher Scheißdreck und der Part
frustrierend ist. Wenn du das Ultralight fliegst, bewege dich kontinuierlich nach oben und nach rechts, um den besten Weg zum Vulkan zu finden.
Howard the Duck Adventure on Volcano Island ist ein Spiel, das man spielen kann, aber nicht zwingend muss. Wer erwartet, den Film nachzuspielen, wird ziemlich enttäuscht sein. Es scheint eher, wie gesagt, an den Film anzuknüpfen. Fan des Films, sofern es welche gibt, könnten das aber trotzdem spaßig finden. Die Präsentation des Spiels ist vollkommen in Ordnung, sowohl die Grafik als auch die Animationen. Die Musik, die gibt es aber nur am C64 und da ist sie auch nur beim Titelbild vorhanden und im Intro. Sonst gibt's keine. Die Soundeffekte im Spiel, die sind bei allen Versionen vorhanden und so unglaublich nervig, dass sie einem Spiel aus 1986 keinesfalls würdig sind. Ich verstehe aber, dass man das Spiel auch gerne haben kann, besonders wenn man irgendeine Art Bezug dazu hat. Connoisseure spielerischer Totalausfälle sollten sich ja mal ein Video dazu anschauen und auch bei Bedarf spielen, aus morbider Neugier zum Beispiel oder weil man sich selbst bestrafen will. Damals habe ich das Spiel nicht gekannt, also habe ich es folglich nicht gespielt. Heute habe ich es nachgeholt und ich muss sagen, dass ich es wahrscheinlich als habe ich nachgeholt abhaken werde, weil so viel Spaß hat es nicht wirklich gemacht, hat man möglicherweise gemerkt. Vielleicht war ich auch ganz einfach zu blöd, das kann natürlich auch sein. Dem Tenor anderer Spiele zufolge scheint Howard the Duck allerdings einfach nur ein schlechtes Spiel zu sein. Die Zap hat Howard the Duck Adventure on Volcano Island ganze 19% gegeben. Ein Lizenzdesaster. Die ASM 2,8 von 12 Punkten, die haben sogar empfohlen, für das Geld lieber viermal in den Film zu gehen. Nachdem dieses Elend auch auf andere Systeme portiert worden ist, gab's vom Magazin Your Sinclair 55% mit dem Kommentar, dass es das Spiel irgendwie schafft, noch weniger Spaß zu machen als das Anschauen des Abspanns im Kino. Amstrad Action. Das Spiel ist Zeitverschwendung. Und wenn ihr wissen wollt, was Dennis, der das Spiel ja vorgeschlagen hat, von Howard the Duck hält, bei Nerdwelten gibt's dazu eine Unterstützerfolge von ihm. Vielleicht sollte ich ja die Kategorie Videospiele des Grauens reanimieren, absichtlich unglaublich schlechte Retro-Spiele spielen und eine Episode drüber machen. Ist das eine gute Idee oder eine schlechte? Wenn gute Idee, rückt raus mit den Vorschlägen. Ich brauche die absolut schlechtesten Retro-Spiele, die ihr kennt. Seid sadistisch und macht, dass ich mich durch diese Spiele quälen muss. E-Mail pixelpoldi@pixelbeschallung.at, Social Media oder Kommentare. Ihr könnt mir auch gern per WhatsApp schreiben oder Threema. Und nein, ich gebe jetzt nicht meine Telefonnummer oder meine Threema-ID im Podcast bekannt. Ich bin ja kein Volltrottel. Ihr könnt mich gerne über die anderen Wege kontaktieren und dann können wir das schon drehen. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pierre sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Instagram, @pixelbeschallung, haben wir eh schon geklärt. Kommt in den Discord, discord.pixelbeschallung.at oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Dort findet ihr mehr Infos und auch alle Links, wie ihr mich erreichen und auch unterstützen könnt. So wie Hallofix. Und Poldis Weisheit Nummer 162. Wenn ihr eine Sandburg seht, draufspringen, da können Monster drin sein. Es war mir ein Volksfest.
Notiz an mich, keine Zigarren am Ultraleichtflugzeug. Ja, und jetzt? Jetzt?
Wie soll ich jetzt von der verdammten Insel runterkommen?
Ach, Scheiße.